Es ist doch einfach ungerecht. Als erfolgsverwöhnter Fan des FC Bayern München bekommt man nun die Häme und Schmähgesänge der ganzen Fußballwelt ab. Einem bleibt auch nichts erspart, wenn man sich dazu entschieden hat, einem der erfolgreichsten deutschen Mannschaften die Daumen zu drücken, weil man immer mit Sieg belohnt wird. Ebenso wenig ist es gerecht, dass Firmen, die einem ein Auto verkaufen mit Schummelsoftware, nicht zur Kasse gebeten werden können, wenn sie doch etwas verkaufen, was den Kunden finanziell schadet. Da verdienen sich ein paar Menschen eine goldene Nase, tricksen ein wenig am Computer herum und dann verkaufen sie eine Ware, die nicht hält, was sie verspricht. Noch ungerechter wird es, wenn Menschen darunter leiden müssen. Wenn Menschen ihre Machtposition ausüben, um anderen Schaden zuzufügen. Wenn dann noch Kinder darunter sind, die leiden müssen, hat die Ungerechtigkeit ein Ausmaß angenommen, was sich kaum in Worte fassen lässt. Ich gebe ja zu, bei dem Beispiel vom Fußballfan mit den Worten gerecht und ungerecht zu hantieren, ist eher scherzhaft gewesen. Aber in den anderen beiden Fällen und noch so viel weiteren kann man mit den Worten gerecht und ungerecht agieren. Dort wird die Gerechtigkeit eindeutiger, man kann es ernsthafter definieren. In einem Polit-Talk vor einer Woche kam es wie so oft zur Konfrontation verschiedenster politischer Meinungen zum wichtigen Thema Umweltbewusstsein. Nun ist es ja so, dass in einer Wahlzeit wie jetzt und einer Wahlkampfzeit heftig an der Politik der Landes- oder Bundesregierung rumgemäkelt wird. Doch wirkliche Lösungen oder Annäherungen, um ein Problem gemeinsam aus dem Weg zu schaffen, gibt es nicht. Da fasziniert es einen schon, mit welchen Worten Stimmung gemacht wird und vor allen Dingen, welche Faktenlage den Streitigkeiten zugrunde liegt. Jetzt will ich zwar von hier vorne keine Politik betreiben, aber ein Zitat in dieser Runde hat mich doch aufhorchen lassen. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner gab zum Thema Umweltbewusstsein, zum Thema Rodung für Kohleabbau und zum Energiewandel Folgendes zu Protokoll. Wenn wir es nicht schaffen, die Interessen einer Industrienation zu versöhnen mit ökologischem Bewusstsein, werden wir Weltmeister sein, aber niemand wird uns folgen. Dieser Satz hat mich aufhorchen lassen. Es ist nicht nur eine reine Floskel, die er da vom Stapel gelassen hat, sondern es ist ein aussagekräftiges Statement. So politisch dieses Zitat nämlich auch ist, so übertragbar ist es auch in unsere christliche Gemeinschaft bundesweit und weltweit. In diesem Zitat müssen scheinbar gegenseitig agierende Positionen versöhnt werden. Und zwar dadurch, damit man nicht nur Moralweltmeister wird, sondern ein gemeinsames Ziel erreicht. Genauso ist es unsere Pflicht als Nachfolger Jesu, die Werte der Bibel nicht einfach nur stolz vor uns herzutragen oder einen Weg zu finden, wie man sie umgehen kann. Es muss auch gelebt und gearbeitet werden. Und das wiederum heißt, den Glauben an einen gerechten, liebenden und errettenden Gott mit den Menschen außerhalb unserer Gemeinden zu versöhnen. Biblisch gesprochen heißt das, die Welt mit Gott zu versöhnen. Aber wie können wir das schaffen? Ein Anfang kann es sein, sich der Gerechtigkeit unseres Gottes neu bewusst zu werden. Darauf zu achten, dass wir nicht nur gläubige Moralapostel sind, vielmehr sollen wir Nachfolger Christi werden und die sollen erkennbar sein anhand der Werte, die Gott durch sie vorleben kann. Dass es nicht einfach ist, lehrt uns die Bibel immer wieder an den Beispielen des Volkes Israel. Sie haben in ihrer jahrhundertelangen Geschichte mit Gott so einiges zum Thema Gerechtigkeit erleben müssen. Ihnen ist dabei leider immer wieder abhanden gekommen, was Gott als gerecht und was er als ungerecht ansieht. Sie hatten zwar eine genaue Vorstellung davon, nur war diese Vorstellung eben rein menschlich und nicht göttlich. In der Zeit rund um die Verschleppung nach Babylon hat Gott durch die verschiedensten Propheten das Volk Israel immer wieder versucht, auf den rechten Weg zurückzuführen. Doch die Israeliten wollten ihren Propheten nicht zuhören und schon gar nicht an das glauben, was sie ihnen gesagt haben. Davon lesen wir vor allem im Hesekiel. Gott teilt dem Propheten mit, welche Worte er gegen das böse Handeln der Israeliten weitergeben soll. Das Volk aber wollte nicht hören und auf nicht das hören, was er zu ihnen sagt. Sie haben sich ihre eigene Meinung gemacht, die aber mit Gottes Gerechtigkeit nichts zu tun hat. Sie haben Gott sogar als ungerecht beschimpft, weil er sie für all den Götzendienst, die Unreinheit und das Böse sogar bestraft hat. Gott hingegen gibt durch Hesekiel zu verstehen, dass es keinen Gerechteren gibt als ihn. Denn alles, was er tut, zeugt von seiner Gerechtigkeit. Und damit die Israeliten das auch nochmal zu hören bekommen, schreibt er ihnen in Hesekiel 18 folgende Verse. Angenommen, ein Mann tut, was recht und gerecht ist. Nimmt an den Opfergelagen auf den Bergen nicht teil und betet die Götzen von Israel nicht an. Angenommen weiter, er schläft nicht mit einer Frau eines anderen und tritt einer Frau nicht nahe, die ihre Monatsblutung hat. Er unterdrückt niemanden, behält nicht, was sein Schuldner ihm als Pfand gegeben hat und plündert niemanden aus, sondern gibt den Hungrigen zu essen und versorgt die Bedürftigen mit Kleidung. Er verleiht Geld, ohne Zinsen dafür zu verlangen, und treibt keinen Wucher, tut nie etwas Unrechtes, spricht Recht nach bestem Wissen und Gewissen unter den Menschen, hält sich an meine Gebote und beachtet und befolgt treu meine Vorschriften. Wer so handelt, ist gerecht und wird leben, spricht Gott der Herr. Angenommen aber, dieser Mann hat einen Sohn, der gewalttätig ist und Blut vergießt oder eine dieser Sünden tut, die der Mann selbst nicht getan hat. Sein Sohn nimmt an den Opfergelagen auf den Bergen teil, schläft mit der Frau des anderen, unterdrückt die Armen und Hilflosen, plündert andere aus, gibt Gefändetes nicht zurück, betet Götzen an und begeht abscheuliche Taten. Verleiht Geld gegen Zinsen, treibt Wucher, soll ein solcher Mensch am Leben bleiben? Er wird nicht leben. Wegen all dieser abscheulichen Taten muss er sterben. Sein Tod hat er sich selbst zuzuschreiben. Doch angenommen, dieser Mann hat seinerseits einen Sohn und der sieht all die Sünden, die sein Vater begeht. Er sieht sie, aber er folgt nicht seinem Beispiel. Dieser Sohn nimmt an den Opferlagen auf den Bergen nicht teil, betet die Götzen von Israel nicht an, er schläft nicht mit der Frau eines anderen, unterdrückt niemanden, fordert kein Pfand und plündert niemanden aus. Stattdessen gibt er den Hungrigen Essen und den Bedürftigen Kleidung. Unterdrückt die Hilflosen nicht, verlangt keine Zinsen und treibt keinen Wucher. Hält mein Gesetz und lebt nach meinen Vorschriften. Ein solcher Mann wird nicht sterben, weil sein Vater gesündigt hat, sondern er wird ganz sicher am Leben bleiben. Der Vater dagegen stirbt wegen der Sünden, die er begangen hat, weil er gewalttätig war und nahe Verwandte beraubte und weil er mitten in seinem Volk Dinge tat, die unrecht waren. Die Judäer glaubten, dass sie für die Sünden ihrer Vorfahren bestraft wurden. Eine Vorstellung, die an die 10 Gebote anknüpfte. Denn in 2. Mose 20, Vers 5 redet Gott deutlich zu ihnen. Du sollst sie, also die Götzenbilder, weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die 3. und 4. Generation. Hesekiel lernte, dass die Zerstörung Israels in der Tat eine Folge des geistlichen Verfalls einiger Generationen war. Aber dieser Glaube führte die Israeliten zum Fatalismus und verantwortungslosem Handeln. Und so verkündet Hesekiel hier Gottes neuen Kurs. Gott beurteilt jeden Menschen individuell. Ja, wir leiden oft unter den Sünden der Vorfahren, aber Gott bestraft uns nicht dafür. Wir können es aber auch nicht der Fehler der anderen als Ausrede dafür nehmen, weiter sündhaft zu leben. Jeder Mensch ist vor Gott für sein eigenes Handeln verantwortlich. Doch auch das Umgekehrte gilt. Wir können Gottes Gnade nicht einfach für uns erwarten, nur weil unsere Vorfahren gerecht gelebt haben. Gott lehrt sein Volk damals und uns heute, dass es Auswirkungen für das Handeln der Menschen geben muss. Wenn ein Volk sich von Gott abwendet und fremde Götter anbetet, dann kann Gott das nicht ungestraft lassen. Dennoch wird Gott nie einen einzelnen Menschen für die Taten eines anderen und schon gar nicht die Taten seiner Vorfahren bestrafen. Und zwar, wenn dieser einen gottesfürchtigen, gerechten Weg geht. Obwohl wir vielleicht meinen, dass Gott an dieser Stelle hier sein Gebot etwas aufweicht, lernen wir viel mehr über die Güte und Gerechtigkeit Gottes. Er beurteilt keinen Menschen nach seiner Herkunft oder Familie, nach seinem Stand oder seinem äußeren Erscheinungsbild. Bei ihm kommt es auf die Herzenshaltung an. Der gerechte Mann, wie er hier im Bibeltext beschrieben wird, wird nur an sich selbst und der Beziehung zu Gott gemessen. Das allein reicht aus, dass er am Leben bleibt. Eine Zusage, die sein Verhalten ehrt. Der Sohn dieses gerechten Mannes, so könnte man jetzt denken, muss doch anhand der Tugenden seines Vaters lernen und diese weiterführen. Leider ist es nicht so. Und er tut genau das entgegen, was sein Vater gehandelt hat. Dieses Verhalten kennen wir doch irgendwoher. Die Bibel ist voll von einem solchen Verhalten. Allein unter den Königen Israels gibt es immer wieder welche, wo die Väter gut waren und die Söhne schlecht, dann deren Söhne wieder gut und die Väter schlecht. An dieser Stelle zeigt sich nun die wahrhaftige Gerechtigkeit Gottes. Er schaut sich den Sohn unabhängig von allem anderen an. Und nur der Sohn bekommt das Urteil für seine Taten, dass er nicht am Leben bleiben wird, sondern sterben muss. Und das nur, weil er schlecht gehandelt hat und die Wege Gottes verabscheut hat. Die familiäre Beziehung zu seinem Vater spielt hier keine Rolle. Er allein ist für sein Handeln verantwortlich und muss daher die Konsequenzen tragen. In der dritten Generation wiederum ist ein gerechter Sohn zu finden. Er unterscheidet sich zu seinem Vater, aber wiederum zu seinem Großvater ist er ähnlich. Ihm geht das Böse nicht durch die Hand und er geht auf Gottes Wegen. An dieser Stelle erweist sich die Güte Gottes, dass er den zweiten Sohn, also den dritten Sohn, nicht bestraft, obwohl er doch der Sohn eines schlimmen Mannes ist. Sein Handeln und sein Herz zeigen ihm, dass er am Leben bleiben darf und nicht sterben muss. Noch einmal, Gott kommt hier an dieser Stelle nicht von seinem Gesetz und seinen Vorgaben aus den Geboten des Moses weg. Er zeigt lediglich, dass es mehr bedarf als der reinen Auslegung dieser Worte, die hier stehen. Denn an dieser Stelle macht er dem Volk Israel Vorwürfe. Das Volk Israel macht ihm Vorwürfe. Es besteht darauf, dass es ihnen doch gut gehen muss. Ihnen, die ja bis ins tausendste Glied gesegnet sein sollen, wenn die Eltern Gott ehren und ein ehrvolles Leben führen. Das Gebot des Moses, was ich gerade gelesen habe aus Vers 5, spricht zwar von dem Fluch ins dritte oder vierte Glied, aber der folgende Vers spricht vom Segen bis ins tausendste Glied. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Israel wird hier aufgezeigt, dass sie sich nicht einfach auf etwas berufen können, ohne den eigentlichen Sinn dahinter zu verstehen. Ihr aktuelles Verhalten ist nicht einfach nur zu tolerieren. Und das nur, weil sie ein Volk von der nächsten Generation nach dem großen Volk sind. Diese Meinung der Israeliten führt nämlich dazu, dass sich keiner der Verfehlungen und Strafen bewusst ist. Sie hatten doch den Segen aus den Geboten. Ihnen haben sie als Vorwand genommen, ihre eigenen Wege zu gehen. Und die Israeliten, die sich auf den Teil mit dem Fluch beziehen, nehmen dies wiederum als Vorwand, einfach weiter zu leben zu können, weil sie doch keinen anderen Ausweg haben. Jeder von ihnen nimmt also den Teil dieses Gebotes für sich als zum Anspruch, um zu sagen, ich kann doch gar nicht anders und ich kann mich doch benehmen, wie ich will. Entweder ich habe doch den Segen oder den Fluch kann ich nicht abwenden. Durch Hesekiel lässt Gott ihnen aber nun deutlich sagen, so geht es nicht. Das Verhalten jedes Menschen hat Auswirkungen auf sein eigenes Leben. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Man kann nicht den Segen oder den Fluch der Vorfahren für sich in Anspruch nehmen. Für uns heute scheint das nichts Neues zu sein. In allem, was wir tun, sind wir uns doch bewusst, dass unsere Taten auf uns zurückfallen. Jeder Post auf Facebook, jedes geteilte Bild und jeder Kommentar wird in der Öffentlichkeit wahr und ernst genommen. Trotzdem gibt es die Momente, in denen wir uns nicht bewusst sind, dass wir für unsere eigenen Taten verantwortlich gemacht werden können und Rechenschaft ablegen müssen. In der Schule hieß es bei Freunden und bei mir immer, aber ich stand doch nur dabei, ich habe doch gar nichts gemacht. Die Antwort der Lehrer kam dazu immer prompt, mitgehangen, mitgefangen. Ist es wirklich so einfach zu sagen, wir wissen es heute doch besser? Ich glaube, es ist für uns jeden Tag neu dran, dass wir daran erinnert werden müssen. Keine Generation sollte sich auf das beziehen, was früher einmal war. Jeder muss für sich selber Position einnehmen. Ein Beweis dafür, dass auch diese Vorgehensweise und dieses Denken auch zur Zeit Jesu noch geherrscht hat, finden wir im Neuen Testament. Immerhin waren das ja 600 Jahre später, nach diesem Schriftstück von Hesekiel. Dort kommt nämlich auch die Frage auf, die zeigt, welches Meinungsbild oder welche Verhaltensweisen sich nicht verändert haben seit der Zeit von Hesekiel. In Johannes 9 lesen wir in den ersten drei Versen Folgendes. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Wie kommt es, dass man glaubt, dass ein Kind schon im Mutterleib gesündigt haben soll? Eigentlich zielt die Frage doch wohl eher darauf, was haben die Eltern denn falsch gemacht, dass dieses Kind blind geboren wurde? Jesus weist seine Jünger hier auf die große Güte Gottes hin, indem er ihnen sagt, dass weder das eine noch das andere der Fall ist. Denn es soll Gottes Kraft an ihm sichtbar werden. Die Frage kam ja nicht von ungefähr. Sie zeigt, wie die Menschen damals getickt haben, wie sie andere verurteilt haben. Nichts, was man irgendwie mitbekam, war einfach so. Es musste doch irgendwo einen Ursprung haben. Heute noch können wir dieses Denken, was sich auch seit der Zeit Jesu und seit der Zeit Hesekiels nicht geändert hat. Wenn ich an den Spruch denke meines verstorbenen Opas, der zu mir sagte, zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Dann merke ich, wie auch da eine Beurteilung drin steckt. Ich werde nach den Menschen beurteilt, mit denen ich mich umgebe. Bin ich wirklich so leicht einschätzbar? Kann man denn überhaupt einen Menschen so schnell beurteilen? Gott sei Dank kenne ich eine Vielzahl an Menschen, auf die dieser Satz so ganz und gar nicht passt. Die größte Person, die wir alle kennen, ist Jesus, der ganz und gar nicht anhand seiner Mitstreiter beurteilt werden kann. Er saß mit Zöllnern und Sündern am Tisch und hatte Gemeinschaft mit ihnen. Seine engsten Vertrauten waren einfache Fischer, Zöllner, Raufbolde und gierige Zeitgenossen. Es ist mir schon bewusst, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn so verurteilt haben. Und vielleicht haben sie ihn so beurteilt, wie mein Opa mir diesen Spruch beigebracht hat. Aber sie und auch dieser Spruch meines Opas sind nicht richtig. Keiner kann nur anhand von seinen Mitmenschen, Freunden oder seiner Familie beurteilt werden. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Und da Gott schon nicht allgemein handelt, sollten wir uns hüten, so vorzugehen. Wir sollten uns an seiner Vorgehensweise orientieren und jeden Menschen einzeln beurteilen und einzeln sehen. Und so gäbe es noch viele Beispiele und Bereiche, wo wir feststellen müssen, dass es nicht so einfach ist, jemanden zu verurteilen oder zu beurteilen. Der Text von damals lehrt uns, in unserem Umgang heute immer wieder darauf zu achten. Und in dem heutigen Bibeltext spricht Gott über den Vater und seinen Enkelsohn als gerechte Männer, die am Leben bleiben und nicht sterben müssen. Alle drei Männer werden aufgrund ihrer Taten, ihrer Worte und ihres Glaubens, also der Beziehung zu Gott, beurteilt. Ihnen wird das Urteil zugesprochen, was jeder Einzelne verdient hat. Keiner ist von den Taten des anderen abhängig. Schockierend, dass der Sohn des ersten Mannes sich komplett anders verhält als sein Vater. Er entwickelt sich in eine andere Richtung und lehnt Gott ab. Erleichternd ist, dass der Enkelsohn sich in keinster Weise von den Taten seines Vaters annähert und so dem schlechten Beispiel folgt. Er entscheidet sich für den Weg seines Großvaters und dafür erhält er den gerechten Lohn. Für uns heute ist das die Chance und Aufgabe zugleich. Wir sind herausgefordert, eine persönliche Beziehung zu Gott zu führen und diese aktiv zu leben. Keiner kann sich in der Beziehung zu Gott auf den Partner, die Gemeinde, den Hauskreis, seine Freunde oder seine Eltern berufen. Jeder ist für seinen Glauben selbst verantwortlich. Er ist in seiner Entwicklung selbstständig. Das bedeutet aber nicht, dass der Glaube nun zur Privatsache wird und nicht in die Öffentlichkeit gehört. Nein, im Gegenteil. Der Glaube gehört in die Öffentlichkeit und hat dort seinen Platz, wo Menschen miterleben, was mit Leben mit Jesus überhaupt bedeutet, was damit gemeint ist. Für sich selbst im Glauben verantwortlich zu sein heißt, ich muss Jesus als meinen persönlichen Herrn und Erretter annehmen. Ich muss ihm das Lenkrad meines Lebens überlassen. Ich muss die Beziehung zu ihm pflegen. Die Chance liegt bei alledem darin, dass jeder Mensch Gott kennen und lieben lernen kann. Das erleben wir da, wo Menschen aus ganz verschiedenen Verhältnissen anfangen, Gott zu begegnen und an ihn zu glauben. Es ist ein Segen, wenn man in einer Familie aufwachsen durfte, die eine lebendige Beziehung zu Gott vorgelebt hat, in der man erkannt hat, was es heißt, wahre Nachfolger Christi zu sein. Doch ebenso ist es ein Segen, dass das keine Grundvoraussetzung sein muss. Jeder Mensch kann sich für oder gegen Gott entscheiden. Das ist unsere eigene Entscheidung. Und darin erweist sich Gottes wunderbare Gerechtigkeit, dass er jeden Einzelnen zu sich ruft. Egal wer wir sind, wo wir herkommen, mit wem wir verwandt sind und wie schlimm wir auch sein mögen. Gott spricht dich und mich gerecht, wenn wir unser Leben in seine Hand legen. Amen.